Und jetzt gehen wir über ins zweite Kapitel. Und das ist wirklich gigantisch. Es wird unwahrscheinlich persönlich. Da geht es nämlich nicht mehr um Christus, oder zumindest nicht allein. Er ist immer dabei, aber jetzt geht es zunächst mal um dich. Jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, darf in diesen Text, ich weiß nicht, ob ihr das macht, ob ihr euch vielleicht auch so unter der Woche mit dem Text auseinandersetzt und das vielleicht mal daheim lest, aber ich kann es euch nur empfehlen. Und Timmy hat uns am Anfang so den Impuls gegeben, schaut mal auf diese persönlichen Fürwörter, die besitzanzeigenden Fürwörter und die Präpositionen, diese Grammatik, die in diesem Text drinsteht, und es ist wirklich gewaltig. Wenn man den Text da anschaut, kommen 24 Mal Präpositionen vor, also Richtungsangaben. Auf, zu, hin, in, mit. Und es bezieht sich auf etwas, wo eine Veränderung stattfindet. Und 56 Mal Personalpronomen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel, wir sind, glaube ich, ein bisschen mehr wie 56 Leute heute Morgen, aber so in etwa mindestens einmal kommst du drin vor. Aber wenn man den Text persönlich nimmt, kannst du davon ausgehen, Gott spricht 56 Mal innerhalb von 10 Versen dich heute Morgen an. Wir wollen mal anfangen, die Verse 1 und 2. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Das ist mal eine Kernaussage. Tot. Wenn man es menschlich betrachtet, alle, die heute Morgen hier sind, sind noch relativ lebendig, oder? Aber ihr werdet noch merken, worauf der Apostel Paulus hier abzielt. Er malt uns das wirklich bildlich vor Augen, um was es geht. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist. Wer kann heute Morgen sagen, dass er nicht so lebt? Einer. Ome, du lebst schon in der himmlischen Sphäre. Preis dem Herrn. Und ihr wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Und ich glaube, das können wir selbst als Kinder Gottes immer wieder mal ganz ehrlich bezeugen. Nicht immer sind wir in der Situation, dass wir sagen, ich lebe so wie Jesus es mir in mir durch mich lebt und wie ich gerne sein würde, sondern immer wieder stellst du fest, da mischt sich jemand in mein Leben ein, den ich eigentlich gar nicht haben will. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Und in dieser Aussage ist etwas, woran man manchmal auch als Kind Gottes feststellt, wenn es einem nicht gut geht. Gehorsam. Gehorsam ist etwas, was man eigentlich von Kindern erwartet. Von einem Straßenköter erwartest du nicht, dass er gehorsam ist. Der tut, was er will, der beißt auch mal schon mal jemanden ins Bein oder er pinkelt an Ecken, die ihm nicht gehören. Aber von einem Kind, von jemandem, der Zugehörigkeit hat, erwartet man anderes Verhalten. Und ich möchte euch jetzt mit ein paar Sachen konfrontieren. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht persönlich. Aber ich bin mir sicher, Gott hat heute Morgen hier eine ganze Vielfalt von Menschen hergebracht, die in unterschiedlichen Situationen leben. Und er hat für jeden von euch eine Botschaft. Ich habe mal so ein Schlagwort, so eine Zeile da formuliert, gefangen im Teufelskreis der Hoffnungslosigkeit. Der Apostel Paulus sagt, wer sündigt, ist ein Sklave, ist in Gottes Augen tot. Weil wer sündigt, kann keine Gemeinschaft mit Gott haben. Das hat Gott klar definiert, als er in den ersten Zeilen der Bibel bei Adam und Eva gesagt hat, Sünde trennt von mir und da habe ich keine Gemeinschaft. Und wer keine Gemeinschaft mit Gott hat, der ist geistlich gesehen tot. Und wenn du tot bist, dann bist du automatisch unter der Sklaverei der Sünde. und bist gezwungen, immer wieder Dinge zu tun, die dich von Gott entfernen. Und das ist so ein Kreislauf. Und viele Menschen, die damals gelebt haben und auch viele, die heute leben, leben in solch einem Teufelskreis, wo sie Dinge tun, die sie nicht tun möchten und trotzdem nicht rauskommen. Und heute Morgen ist der Tag, wo Gott zu dir reden will und sagt, ich will da was verändern. Ich glaube, so fühlt sich mancher, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Wie wenn man gerade irgendwo so einen Matschhaufen gelaufen wäre oder wie wenn so ein Auto durch eine Pfütze gefahren wäre und uns vollgespritzt hat. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so, wenn es darum geht, dass du dich gar nicht schuldig fühlst. Ich bin doch gar nicht schuld, dass mir das passiert ist oder dass das in mein Leben gekommen ist, sondern da ist irgendeiner vorbeigefahren und der hat mich angespritzt. Und so ist es oft mit der Sünde. Du hast gar nicht vor, irgendetwas zu tun, aber irgendeine Situation überfordert dich und plötzlich siehst du dich nicht so vollgespritzt mit lauter Schmutz. Das ist so ein Ort, den die meisten von uns meiden. Da geht man eigentlich nur hin, manchmal um eine liebe Person auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Oder manche gehen dorthin, um ihre Erinnerungen wachzuhalten an das, was sie im Leben verloren haben. Aber das ist ein Ort, in dem der Apostel Paulus hier schreibt, das sind lauter Tote. Und die menschlich Toten, für die ist das Kapitel abgeschlossen. Die sind beerdigt, begraben. Aber die geistlich Toten, was ist mit denen? Gibt es da auch so einen Friedhof, wo man die beerdigt, wo man ab und zu hingeht, die besucht? Ich kann euch eins sagen, als ich Kind war, da gab es mal so eine Horrorserie, das hieß die Zombies, die lebendig Untoten. Leute, die irgendwo in einem Unfall oder bei einem Massaker umgekommen waren, total entstellt waren und dann durch die Gegend gegangen sind und andere Leute erschreckt haben oder die aufgefressen haben. Es war einfach so ein Horrorszenario. Und ich konnte nicht anders, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, an das erinnert zu werden, was der Apostel Paulus hier darstellt. Ein Szenario total rabenschwarz, hoffnungslos. Aber warum macht er das? Wir sprechen doch von Hoffnung und von Veränderung. Ich denke, er malt dieses Bild ganz besonders deswegen schwarz, dass es einen Hintergrund gibt für das, was er da drauf zeichnen möchte, nämlich ein Bild von Veränderung und Herrlichkeit. Aber Gott, und das ist die Kernaussage heute Morgen im Vers 4, der fängt nämlich so an, aber Gott, und was ist denn bei Gott? Da herrscht eben kein Tod. Bei Gott ist etwas anders. Und was denn? Er ist reich. Und ich möchte euch jetzt mal eine Geschichte erzählen von Leuten, die ein bisschen anderes Leben geführt haben. Aber ich möchte da ein bisschen eine Überleitung dazu machen. Und zwar, ich habe euch was mitgebracht. Also, ich hatte gestern leider keine Zeit, auf den Recyclinghof zu gehen, aber könnte jemand das brauchen? So ein alter Lüfter von so einer Elektrospeicherheizung. Läuft vielleicht noch. Ne? Ich wollte euch ein bisschen von meinem Reichtum abgeben. Ein alter Autoscheinwerfer. Kann sein, dass er auch noch tut. Will keiner haben? Also komm, ich habe noch ein tolles Stück. Ein altes Floppy-Laufwerk. Gibt es zwar heute nochmal, diese Floppys groß, sind nicht in Gebrauch. Heute haben wir einen USB-Stick, aber will keiner haben? Schade. Schade. In unserer alten Gemeinde haben wir ein Hilfswerk angegliedert gehabt. Das heißt Brot des Lebens. Hat mein lieber Bruder Drago Simunovic geleitet. Und bei einer seiner Reisen in Südmazedonien, in Nordmazedonien, da ist er auf mehrere Familien, es ist eine davon, gestoßen, die leben auf einer Müllhalde. Definitiv. Nicht mal dort vorbeigeschaut, so wie es vielleicht manchem Mann geht, der auf einen Recyclinghof geht und zum Schluss mit mehr zurückkommt, als er hinbringen wollte. Nee, die haben dort gelebt, weil sie nichts zum Leben hatten. Und sie haben solche Sachen, die ich heute Morgen hier mitgebracht habe, hätten die mit Handkuss genommen, weil es für ihr alltägliches Leben unbedingt notwendig war. Damit haben sie ihr Leben gestaltet. So die Hütte, die ihr da im Hintergrund seht, das war aus Müll, aus Schrott zusammengebaut. Sie haben kein fließendes Wasser. Sind so einmal in der Woche in die nächste Ortschaft oder irgendwo an den Brunnen und haben Wasser geholt, damit die Frauen da wenigstens ein bisschen sich waschen konnten. Und als unser Missionsleiter da diese Familie getroffen hat, hat er gesagt, da muss ich was tun. Da muss man schauen, dass die irgendwie organisiert werden, dass sie wenigstens Hygienemaßnahmen bekommen, dass sie Waschgelegenheiten bekommen. Und solche Leute, die heben dann manchmal Sachen auf, die sie nicht unbedingt brauchen, aber die sagen, vielleicht kann ich sie morgen oder übermorgen brauchen. Und da möchte ich euch an diesen Gedanken erinnern. Ich komme später darauf zurück, aber haltet den mal in eurem Kopf fest. Weil das Leben dieser Menschen kam Veränderung in Hilfe oder in Form von einer Missionshilfe. Was Gott dir heute Morgen anbietet, ist etwa so ein Vergleich, wie wenn so eine Familie, die auf einem Müllhalde lebt, umziehen soll in ein Schloss. Das ist etwa der Vergleich, den der Apostel Paulus hier im Epheserbrief darstellt. Damals habt ihr auf der Müllhalde gelebt. Aber jetzt kommt Gott mit seinem Reichtum und möchte Veränderungen in dein Leben hineinbringen. Und jetzt sag du mir mal bitte, wie viel von dem Schrott möchtest du mitnehmen in das Schloss? Was brauchst du davon noch? Das, was ich euch hier mitgebracht habe, sind Dinge, die kann ich nicht mehr brauchen. Die gehören schon längst auf den Recyclinghof. Aber ihr seht, allein ich bin euch darin ein negatives Vorbild. Ich habe hier Sachen dabei, die brauche ich nicht. Wie viele gläubige Menschen gibt es heute Morgen hier in diesem Raum, die haben Menschen Sachen dabei in ihrem Leben, die brauchen sie nicht. Eifersucht, Neid, Sachen, die einfach aus der Vergangenheit noch übrig geblieben sind, die in irgendeiner Herzensecke rumstringen, die hat man nicht ständig in die Finger. Aber ab und zu stolpert man drüber. Wenn du in diesem neuen Schloss irgendwas brauchst, was machst du dann? Sagst du, oh, ich setze mich mal in meinen Rolls-Royce und fahre wieder zur Müllkippe und hol dann irgendwas? Oder was sagst du dann? Du wirst wahrscheinlich mit dem Fingerschnippen sagen, da gibt's doch einen Diener. Ich hätte gern was. Und das ist das, was wir im Gebetsmarathon 3 Wochen lang schon tun und was wir die nächste Woche auch noch praktizieren. Wir gehen zu den Dienern und sagen, ich hätte gerne. Geh doch bitte zu meinem Vater und sag ihm, ich habe diesen Wunsch. Ich brauche das, weil ich mein Leben verändern möchte. Gottes Reichtum macht für uns den Unterschied. Nicht deswegen, weil wir jetzt sagen, naja, wir laufen mal zu dem Schloss, weil wenn irgendwelche Zigeuner, weil das war eine Roma-Familie, wenn die sich aufmachen würden, zum Regierungspalast zu gehen, würden sie wahrscheinlich aufgehalten werden. Aber Gott ist ja nicht der Präsident von Ex-Jugoslawien, Gott ist auch nicht die Bundespräsidentin Merkel, sondern er ist unser Vater im Himmel und er hat dir eine persönliche Einladung gegeben. Komm, ich will dein Leben verändern. Den Begriff, den hier der Apostel Paulus benutzt, Gnade, Gottes überschwängliche Gnade, heißt im Hebräischen Hesed. treue Liebe. Wir haben vorhin gesungen, als ich ganz verloren war, da hast du mich gesucht. Du hast alles liegen lassen, um mich zu finden. Das ist die Art und Weise, wie Gott mit uns umgeht. Er hat uns geliebt, nicht erst als wir in Sünde gefallen sind, sondern schon davor und auch jetzt noch. Und wenn du heute Morgen noch nicht in diesem Zustand lebst, dass du sagst, ich lebe in dem Palast Gottes, ist für dich die Möglichkeit umzukehren und diese Einladung anzunehmen und dorthin zu gehen. Weil Gottes treue Liebe, die ist heute noch dieselbe wie damals. Und dann sagt er, benutzt er diesen anderen Begriff Liebe, der wird im Griechischen Agapao, also Agape ist das Substantiv und Agapao ist das Tätigkeitswort. Gott liebt und da sucht er in dem Geliebten das höchste Gut. Und das ist das, was Gottes Reichtum ausmacht. Nicht, dass wir was zu bieten hätten, dass wir etwas wären, ihm anbieten zu können, zu sagen, ich möchte meinen Willen auf den Altar legen, ich möchte meine Güter dir zur Verfügung stellen, Gott. Nein, all das braucht Gott nicht. Das ist wie dieser Schrott, den ich hier da mit dabei habe. Aber er sucht in dir etwas, was er schon längst hineingelegt hat. Seine Güte sucht etwas in dir. Du bist das Objekt seiner Liebe, seiner Zuneigung. Und dir möchte er heute Morgen begegnen. Dein Herz möchte er erreichen. Um das wirbt er. Und er zeigt dir, dass er ein Reichtum zur Verfügung hat. All das, was du brauchen könntest für dein neues Leben. Nun spricht der Apostel Paulus, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht. Mit. Ohne Christus sind wir noch tot. Und das macht diesen großen Unterschied, weil viele predigen gute Lehrmeinungen. Viele andere Religionen predigen, du musst dich selbst erlösen, du musst etwas tun, etwas dich selber verbessern. Gott sagt, mit Christus seid ihr lebendig gemacht. Ohne Christus seid und bleibt ihr tot. Denn nur er hat den Preis bezahlt, um uns von der Schuld der Sünde loszukaufen. Mit Christus sind wir auch auferweckt. Denn wie weiß, worauf ich hinaus will. Manchmal, wenn man so in den Gottesdienst reinschaut, besonders wenn man Prediger ist, ich meine, während dem Lobpreis sieht das manchmal ein bisschen anders aus, aber während der Predigt, da sitzen alle so da, da fragt man sich, sind die wirklich lebendig? Aber mit Christus sind wir auferweckt. Wir sind nicht mehr tot. Wir gehen in eine neue Richtung. Wir sind auf dem Weg, dass Gott uns verändert. Wir machen nicht immer denselben Fehler wie früher, sondern wir lernen dazu. Und mit diesem Auferstehungsleben, mit dieser Auferstehungskraft, die uns in Christus zur Verfügung steht, schaffen auch wir es, andere Verhaltensmuster an den Tag zu legen. Und wir sind mit Christus auf den Thron gesetzt. Exakt sagt er hier, in himmlische Welten versetzt. Aber gemeint ist, wir sitzen mit ihm zur Rechten Gottes auf dem Thron, weil er sich dort hingesetzt hat. Das ist der Platz des Gesalbten, des Messias, dessen, der sein Leben für uns geopfert hat. Und mit ihm, sagt der Apostel Paulus, sind auch wir da an diesem Platz. Wenn du jetzt mal deinen Verstand abschaltest, einfach mal switch off, und jetzt lässt du mal deine Fantasie freien Lauf, ohne nachzudenken, was möglich oder unmöglich ist. Und stellst dir mal vor, du sitzt jetzt hier, Gott sitzt auf dem Thron und du sitzt rechts daneben. Du hast den direkten Zugang zu dem Allerreichsten in diesem Universum. Und dann hast du solchen Schrott dabei. Und hättest du dir da nicht seltsam vorkommen? Also ich schon. Und wenn du dann Hunger oder Durst hättest, oder wenn du jemanden in Not siehst, Was würdest du tun? Würdest du loslaufen und sagen, jetzt muss ich irgendwas organisieren, oder würdest du dich einfach rumdrehen und sagen, Papa, Papa, du siehst doch, wie diese Person leidet. Und wenn Papa dann zu dir sagt, du, dann steh doch auf. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Kraft, Wunder zu tun, Heilungen zu bewirken, in das Leben von Menschen mit Weisheit hineinzusprechen. Dann frage ich mich manchmal, sind wir einfach nur geistlich unterbelichtet oder einfach zu bequem, um hinzugehen? Das Ganze hat natürlich auch einen Zweck. Gott rüstet uns zu, er macht uns Zusagen, er sagt, in Christus seid ihr jemand, damit in den kommenden Zeitaltern, Äonen heißt es im Griechischen, die Fülle seiner Gnade offenbar wird. Und wisst ihr, was da so gewaltig dabei ist? Ein Zeitalter reicht da gar nicht aus. Denn es sind schon viele Zeitalter vergangen, seit Christus zur Rechten des Vaters sitzt. Und in den vielen Jahrtausenden seither möchte Gott seine Gnade erweisen, seinen Reichtum beweisen. Nun haben manche in der Kirchengeschichte das ein bisschen falsch verstanden und haben dann Prunkbauten als Kirchen mit Gold verziert gebaut und gemeint, das stellt die Gnade Gottes dar. Aber Gottes Reichtum ist sehr viel größer als ein bisschen materieller Wohlstand, sondern er gibt einen Reichtum, der dein Leben ausfüllt, der deinem Leben einen Sinn gibt, der dich befähigt, Dinge zu tun, die dir vom Natürlichen nicht möglich sind. Manche verstehen Reichtum nur so. Ich habe mal geschaut, ob es irgendwelche Bilder von Four Knox gibt, aber ich habe auf Google leider keine gefunden. Aber in manchen Banken sieht es da im Untergeschoss so aus, in tiefen, verschlossenen Tresorräumen. Was nützt dieses ganze Gold? Demjenigen, der an Hunger stirbt. Denjenigen, der an einer Krankheit leidet, die unheilbar gilt. Was nützt dieses Gold irgendjemand, der so viel Frust in der Familie hat? Das ist nicht der Reichtum, den Gott uns gibt, sondern er hat einen viel größeren Schatz zu bieten. Und er spricht hier weiter, das Ganze geschieht aus Gnade. Nicht deswegen, wir haben so wirklich wunderhübsche Leute hier drin. Man weiß gar nicht, wen man da eher anschauen soll, das sind alle hier hübsch. Aber das ist nicht der Grund, warum dir Gott zugeneigt ist, sondern weil er gnädig ist. Seine Gnade, die reicht aus. Die ist dir in Christus nahe gekommen. Mit Christus ist uns all das geschenkt, was wir zum Leben und göttlichen Wandel brauchen. Aber der Apostel Paulus geht noch weiter. Er sagt, er kennt unsere menschlichen Anlagen, dass wir immer den Drang haben, wir müssen etwas bezahlen, wir müssen etwas leisten. Und deswegen betont er das hier, nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Und zwar, damit sich niemand rühme. Gott kann alles ab. Er kann ab, dass du vielleicht mal wirklich einen schlechten Tag hast und ihm ins Gesicht nein sagst, ich komme mit dir nicht klar, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Das kann er ab. Ist kein Thema. Aber er wird nie seine Ehre, seinen Ruhm jemandem anders abgeben. Und er ist nun mal derjenige, der dieses ganze Universum geschaffen hat. Mit allen Details, mit allen Schönheiten, mit der Schönheit in der Natur, mit der Herrlichkeit in der Schöpfung. Und er hat alles perfekt gemacht. Am Ende der Schöpfungsgeschichte lesen wir, Gott schaute alle seine Werke an und sie waren nicht nur gut, sondern sehr gut. Und deswegen sagt er, da gibt es nichts hinzuzufügen. Auch nicht, wenn du der tollste Musiker bist. Auch nicht, wenn du die demütigste Person bist und nur anderen dienst. Das ist toll, wenn du das machst, aber das ist nichts, was Gott braucht, damit du das verdienst, dass seine Gnade dir zugewandt ist. Und da stellt sich für uns dann die Frage, ja, Werke oder keine Werke? Wir alle sind doch an dem Punkt, wo wir sagen, naja, eigentlich verlangt Gott doch, dass wir uns korrekt verhalten, dass wir anständig leben. Wir brauchen doch Werke, oder? Wisst ihr, was wir brauchen? Gottes Gegenwart in unserem Leben. Weil die Werke, die hat er schon vollbracht. Es gibt nichts, was wir hinzufügen könnten. In Christus, sagt sein Wort, sind alle Werke vollbracht. Wenn du heute Morgen hier bist und hast ein körperliches Leiden, deine Heilung ist vollbracht. Wenn du heute Morgen in finanziellen Schwierigkeiten bist, deine Sanierung von deinen Finanzen ist schon vollbracht. In Christus hat er alles vollbracht, was zum Leben und göttlichen Wandel nötig ist. Er sagt aber, unsere Berufung ist in diesen Werken zu wandeln. Und das ist diese wunderbare Botschaft, die Gott heute Morgen an dich hat. Du musst nicht irgendetwas aus dir produzieren, sondern du darfst einfach in den schon vorherbestimmten Werken wandeln. Diese Werke sind nicht die Bedingung, sondern die Frucht. Er sucht nicht, dass wir ihm gehorsam sind, damit wir errettet werden, damit wir in ihm wandeln können, sondern er möchte aus dieser Liebe heraus, die er in uns investiert hat, dass das die Frucht ist dieser Liebe. Ein Kind, das nicht seinen Eltern gehorcht, macht das einen Unterschied in der Liebe der Eltern zu dem Kind? Aber ein Kind, das gehorsam ist, warum macht es das? Damit es besser geliebt wird, mehr geliebt wird? Es drückt einfach aus, du, Papa, Mama, ich hab dich so lieb, weil du für mich sorgst, weil ich mir um nichts Sorgen machen muss. Wenn du verliebt bist, einen Partner hast und dem Partner oder der Partnerin ein Geschenk machen möchtest, nimm mal an den Bräutigam, er macht der Braut einen Blumenstrauß. Macht er das deswegen, damit sie ihn mehr liebt? Nein, weil er sie schon lieb hat. Und genau das ist das, was auch den Unterschied ausmacht in deinem und meinem Leben. Wir vollbringen nicht irgendwelche Werke, damit wir von Gott geliebt und angenommen sind, sondern wir bringen damit zum Ausdruck, Gott, du hast dieses Werk schon vollbracht und ich zeige dir nur einfach, wie gern ich dich habe. Und ich möchte einfach noch viel mehr zum Ausdruck bringen, was du für mich bedeutest. Und das ist das, was wir dann tun, wenn wir in die Anbetung gehen. Ich möchte übergehen in die Ministry Time und habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die darf jeder für sich persönlich nehmen. Du musst nicht alle Fragen auf dich beziehen, aber ich denke, Gott hat unterschiedliche Ansprechpartner heute Morgen. Bin ich lebendig? Und ich meine damit nicht zappelig hier im Gottesdienst rum, wie ich das manchmal tue, sondern ist mein Geist lebendig? Habe ich eine lebendige Beziehung zu Gott? Bin ich in einem Punkt, wo Gott zu mir reden kann, wo er mein Herz erreicht? Oder habe ich manchmal noch so einen Haufen Schrott bei mir, den ich eigentlich nur an den Recyclinghof abgeben sollte? Gott bietet dir heute Morgen eine neue Qualität von Leben an. Und er möchte dich verändern, er möchte deine Wertvorstellungen verändern. Im Schloss brauchst du keinen Schrott. Welchen Ballast brauche ich denn in diesem Schloss nicht mehr? Und da darf jeder von euch in sein eigenes Leben hineinschauen und sagen, was habe ich denn noch so alles in meinem geistlichen Keller, in irgendwelchen verstaubten Gewölben, irgendwelche Unversöhnlichkeit, irgendeinen Raum, wo ich eigentlich nie hineingehe. Heute Morgen ist eine Möglichkeit zu sagen, ich greife es an. Ich stelle mich dieser Veränderung. Ich stelle mich dem, dass ich sage, Gott, ich möchte, dass da mal rausgekehrt wird. Dass kein Ort in meinem Leben irgendwo deinem Einfluss sich entzieht und deinem Licht. Und die letzte Frage, da geht es eigentlich um all diejenigen, die schon ganz bewusst ihr Leben unter Gottes Führung und Leitung gestellt haben und manchmal sich trotzdem so wie arme Bettler fühlen. Die sagen, ich würde ja gern mit anderen beten, aber wenn ich jemandem die Hände auflege, da passiert gar nichts. Heute Morgen möchte Gott dich herausfordern und sagen, stell dich doch dem. Ich stelle dir meinen Reichtum zur Verfügung. Wir haben das diese Woche, wie ihr gehört habt, schon so viel erfahren, wie Gott Menschen befähigt, wie Gott Menschen zurüstet, wie er ins Leben hineinspricht. Und das möchte er heute Morgen auch in dein Leben machen. Er möchte dich reich machen. Er möchte dich segnen, möchte dich an seinem Reichtum Anteil haben lassen in Christus Jesus. Lasst uns vielleicht mal gemeinsam aufstehen und so in der Gegenwart Gottes prüfen, wo stehe ich denn?